Schon wieder ein neuer Pitcast, schon wieder ein neuer Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Dieses Mal geht's natürlich um die Formel 1, den Saisonauftakt in Bahrain. Alles, was vor und hinter den Kulissen passiert ist, mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Der Sieg von Max Verstappen ist natürlich nur eines der vielen Themen, das diese halbe Stunde Aufzeichnung mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und mir, Norbert Okenga, beherrscht. Logischerweise geht's auch um die Causa Horner, um die Enthüllungen in dieser Seifenoper. Und natürlich gibt es auch Seitenhiebe und Seitenblicke auf die Leistung von Ferrari, von Mercedes und von Aston Martin. Allesamt herbe Enttäuschungen im direkten Kampf gegen die Übermacht von Red Bull. Diesen Podcast könnt ihr euch auch angucken als Video. Es wird gestreamt auf Pitwalk TV, dem YouTube-Channel eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Entweder geht ihr dazu auf YouTube oder geht auf die Internetseite pitwalk.de und geht dort auf den Programmpunkt, das Untermenü YouTube. Da könnt ihr euch dann direkt die Unterhaltung zwischen mir und Inga Stracke angucken. In der Zwischenzeit tut euch gerne die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, Ausgabe 76, rein mit einem großen Themen-Special zur Rallye Dakar, inklusive einem exklusiven Gewinnspiel, bei dem ihr den Original-Rallye-Fahrer-Overall von Yazid Al-Raji gewinnen könnt, dem Araber also, der in der ersten Woche der Rallye Dakar auf Platz 1 gelegen hat. Aus der Formel 1 gibt's natürlich auch Hochfeines zu lesen, nämlich den Good Old Boy von unserem Autor Mark Cole, der sich Ronnie Bucknum vorgenommen hat, den allerersten Honda-Werksfahrer in der Formel 1 und so quasi den Vorvorvorgänger von Max Verstappen. Jetzt aber rein in die große Analyse des Grand Prix von Bahrain mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Viel Spaß dabei. Auf den ersten Blick war alles wie immer, Inga Stracke. Max Verstappen gewinnt das Rennen mit einem souveränen Vorsprung. Aber so richtig Ruhe und so richtig Souveränität strahlt die Formel 1 momentan nicht aus, weil nämlich die Causa Horner oder der Fall Christian Horner oder mittlerweile die Horner Files alles weitere überstrahlen. Schon während des zweiten freien Trainings, da war ich gerade in Dortmund unterwegs, aus Gründen, die später erst erörtert werden in diversen Podcast-Folgen dieser Woche. Jedenfalls ereilte mich dann plötzlich in Dortmund die Mitteilung, dass irgendwelche E-Mails versandt worden wären an einen Kreis von Formel-1-Teamchefs, von allen permanent akkreditierten Formel-1-Journalisten und auch noch von diversen anderen Mitarbeitern aus dem inneren Zirkel der Formel 1. Dokumente angehängt an eine E-Mail von, ich glaube, February 29th, irgendwas war der Absender, wo man jetzt genau nachlesen konnte und nachvollziehen konnte, was Christian Horner sich wirklich geleistet hat, was er tatsächlich gemacht hat. Dann hat Christian Horner sofort umgeschaltet in die Offensive, hat einen Sprecher rausgeschickt und gesagt, er stehe nach wie vor zu seinen Erklärungen, alles sei legal und rechtmäßig gelaufen. Aber diese ganze komische Affäre hat ja zunächst einmal durch diese Horner Files, die rumgeschickt worden sind, und dann auch durch die Äußerungen von Jos Verstappen am Sonntag nach dem Sieg seines Sohnes, Horner müsse nun endgültig abtreten, nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Das Ganze erinnert ja doch nun eher an eine Seifenoper als an Formel 1 oder an Sport.
Also erstmal muss ich sagen, weil du sagst, Horner Files, angeblich, ja. Es ist nicht bewiesen. Und die Dinger sehen, also ich habe es auch gesehen, übrigens ging auch nicht an alle permanent akkreditierten Journalisten. Ich habe es nicht bekommen. Ich habe es dann natürlich zugespielt bekommen von anderen. Es hat dann über zweite und dritte Weiterleitungen. Es ist ein Google-File-Ordner, das gesehen. Und das können auch durchaus gefotoshoppte, angebliche Screenshots sein. Das können Sachen sein, die irgendwie manipuliert sind. Und ist auch nicht wirklich bewiesen, dass das von Horner kam und was das ist. Ich finde es auch höchst unseriös, dass das hier nicht nur anonym an Leute verschickt wurde, sondern was ich an der Sache auch aus Datenschutzgründen mal so ganz nebenbei gesagt völlig daneben finde, ist, dass das hier so verschickt wurde, dass jeder sehen konnte, an wen es geschickt wurde und jeder jetzt auch die privaten E-Mail-Adressen von vier Leuten, von Teamchefs, von Formel 1 Führungsetage hat Und auch von uns Journalisten, die eigentlich nicht preisgegeben werden sollten und könnten und dürften. Also normalerweise wird ja sowas immer mit Blindcopy verschickt.
Ja.
Jedes Team verschickt seine Pressemitteilung so, dass man nicht sieht, an wen sie gehen. Und das ist das übliche Prozedere. Also insofern sträuben sich bei mir da alle Nackenhaare bei dieser Geschichte. Und bin da höchst vorsichtig. Es war auch so, dass natürlich aufgrund der Tatsache, dass das an alle dann ging, dass dann relativ schnell die, an die es gegangen ist, weil die E-Mail-Adressen ja offen waren, einen Brief von Horners Anwalt bekamen. Den habe ich nicht bekommen, weil meine E-Mail ja nicht drauf stand. Insofern weiß ich nicht, was drin stand, aber ich nehme mal an, dass da drin stand, dass man mit der Sache höchst vorsichtig umgehen soll.
Also gehst du nicht davon aus, dass Christian Horners Seite diese Sachen geleakt hat, sondern die Gegenpartei. Und es gibt ja beide Möglichkeiten zu sagen, entlastet der dortige Inhalt jetzt Christian Horner weiter? Gibt der eigentlich dem internen Urteil von Red Bull recht? Oder belastet er ihn? Oder zeigt er einfach nur auf, okay, der hat irgendwas gemacht, das menschlich, moralisch nicht in Ordnung ist. Aber ist es denn auch rechtlich nicht in Ordnung? Das ist ja letztlich die alles entscheidende Frage.
Ganz ehrlich, ich bin kein Anwalt, ich bin auch kein HR, Human Research Profi. Ich weiß natürlich, dass vor allem in Amerika sehr klare Regeln herrschen in Bezug auf, sagen wir mal, Verhältnisse zwischen Boss und Angestellten, wenn es jetzt um sowas gehen sollte. Ich bin wirklich, du siehst, ich bin sehr, sehr vorsichtig,
Ja, völlig
weil
zu
ich mir
Recht.
da überhaupt nicht irgendeines Urteils anmaßen möchte. Und ich finde auch dieses in der Öffentlichkeit Bashing und Zerfetzen und Fertigmachen oder zumindest die Versuche, jemanden hier fertig zu machen, absolut daneben. So eine Sache sollte nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Sie sollte nicht in der Öffentlichkeit, in der Presse hier genutzt werden, für was auch immer, welche Zwecke. Sondern es ist das, was wirklich hinter verschlossenen Türen von den Anwälten, von den Beteiligten verhandelt werden sollte, so wie es ja auch bei großen Firmen, wenn sowas passiert, gemacht wird. Und ich habe mal einen gefragt, der selber Teamchef war, bis vor noch nicht allzu langer Zeit, und der mir netterweise, und da herzliches Dankeschön auch an RTL, muss ich sagen, die mir den Kontakt wieder vermittelt haben, weil natürlich E-Mails und Telefonnummern sich geändert haben, Günther Steiner. Der ehemalige Boss von Nico Hülkenberg, der ehemalige Haas-Teamchef, ist ja jetzt als Fernsehexperte unterwegs bei RTL. Und den habe ich gefragt, was er denn von dieser, wie du sie nennst, Casa Horner hält, wie er das Ganze sieht.
Ist nicht ein Knopper geworden. Und für mich, irgendwann muss mal eine endgültige Entscheidung getroffen werden, weil es wurden Entscheidungen getroffen, die dann wieder keine Entscheidungen waren, weil immer wieder eine oder die andere Seite zurückschlägt. Keiner will die Entscheidung annehmen, die irgendwann getroffen wurde. Es wurde mal entschieden, dass alles gut ist. Dann kamen diese von dir angesprochenen Nachrichten über WhatsApp und dann kam wieder, also es sollte irgendwann muss mal fertig sein. Ich glaube, das ist ein Zeitstören für die Formel 1. Und nicht sehr interessant, um ehrlich zu
Ich stimme
sein.
dir absolut.
Wenigstens für mich nicht.
Er hat recht, oder?
Ja, nicht ganz, nicht ganz. Denn meines Erachtens ist ja die Entscheidung getroffen. Red Bull hat gesagt, wir haben uns den Kram angeschaut und wir bewerten es als rechtlich nicht anstößig,
Genau.
nicht strafbar, was auch immer. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ich weiß noch immer nicht, was Christian Horner gemacht hat, muss ich ehrlicherweise dazugeben. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich weiß es nicht. Jetzt kann man
Das
immer noch
wissen nur die
sagen,
Beteiligten, meiner Meinung nach.
das, was der gemacht hat, war menschlich nicht in Ordnung, war moralisch nicht in Ordnung. Egal, wenn Red Bull mit einem Anwalt sagt, wir haben uns das angeschaut, wir haben uns beide Seiten angehört und wir sagen, das war rechtlich nicht zu beanstanden. Dann, und da muss ich Günther Steiner widersprechen, dann ist eine Entscheidung gefällt worden. Man versucht jetzt nur noch irgendeiner, je nachdem, wer diese E-Mail jetzt verschickt hat, zu sagen, ich legitimiere diese Entscheidung im Nachgang, denn diese Horner-Files dokumentieren, dass er unschuldig ist. Oder derjenige, der jetzt nicht recht bekommen hat, der versucht im Nachhinein nochmal auf dem nicht juristischen Wege nachzutreten und zu sagen, aber es wäre doch eigentlich besser gewesen, wenn ich recht bekommen hätte, das beweisen diese Files. Aber eine Entscheidung ist meines Erachtens gefällt.
Ja, also ich meine natürlich, stand in dem Urteil auch drin, dass die Gegenseite Berufung einlegen kann, wie es ja immer so ist, rechtlich gesehen. Da ist wohl
Ja,
jetzt
aber
noch
das
nichts, was.
Verschicken von Files ist keine Berufung. Das hat
Nein,
man
nein,
noch
nein,
nie.
nein, eben, genau. Das ist ein, man weiß ja auch gar nicht, von wem die kommen. Eben, du hast vorhin gefragt, kam das von der Gegenseite, kam das von Horner selbst? Also, ich kann mir mal ein bisschen wenig vorstellen, dass Horner das rausschickt. Da war auch unter anderem ein Foto da drin. Wenn das wirklich Horner ist, dann habe ich mehr gesehen, als ich wollte von ihm. Und alle anderen auch. Das sieht für mich schon eher nach einer Diskreditierung aus. Des übrigens Dienstältesten und im Moment absolut weitaus erfolgreichsten Teamchefs. Vielleicht spielt auch bei irgendjemandem Neid mit. Ich denke, Leute wie Toto Wolff kann man da absolut ausschließen. Der hat also genauso wie auch Fred Vasseur und andere Teamchefs in der Pressekonferenz sehr souverän dazu reagiert und gesagt, mal, das muss man jetzt untersuchen lassen. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Es wurde entschieden und damit ist das für uns entschieden. Und ganz ehrlich, Norbert, wenn das in, sagen wir mal, das wäre bei Alpine passiert, glaubst du, dass irgendjemand da so eine große Geschichte draus machen würde? Oder stellen wir uns vor, das wäre bei irgendeiner Firma passiert, auch Zulieferer der Formel 1 oder was auch immer, dann würden wir das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil dann wird das wie, das ist ja kein Fall, der neu erfunden ist. Das passiert ja gerade in den USA, wo eben dieses Vorgesetztenverhältnis ja nochmal kritischer behandelt wird als bei uns seit MeToo. Dann würde das behandelt werden, dann gibt es eine Lösung, eine Entscheidung und dann ist das beendet. Insofern denke ich, auch dieses Nachtreten, was anscheinend Jos Verstappen gestern am Samstagnacht meiner Information nach so um 1 Uhr morgens, Bahrain-Zeit, hat er dann zu einem Reporter der Daily Mail, ist jetzt auch nicht die seriöseste Zeitung, ja,
Ja, es
ohne
geht
den
so, ja.
Kollegen nahetreten zu wollen, hat er angeblich gesagt, ich zitiere jetzt mal, there is tension here, also hier ist Spannung im Team, während Horner weiter in seiner Position, in seinem Job bleibt. Das Team läuft Gefahr, auseinanderzubrechen oder auseinandergerissen zu werden. Das kann so nicht weitergehen. Das Team wird explodieren. Also das sind schon melodramatische Äußerungen von Jos Verstappen, wo ich mich frage, warum gerade er?
Ja, Jos Verstappen ist natürlich bekannt als Meister der politischen Korrektheit und
Just the
lässt sich
boss.
auch, eben, lässt sich auch sonst nie irgendwas zu Schulden kommen. Ist natürlich also deswegen ein extrem glaubhafter Verfechter von solchen, alles muss richtig und politisch korrekt gehandhabt werden. Und weiß nicht, hast du den Eindruck, das Team würde gerade in der Zerreißprobe stecken?
Nee, die haben doch gerade sehr überlegen gewonnen. Sogar ein
Wahrscheinlich,
Sergio Perez
ja.
ist dann auch noch vorgefahren auf Platz 2 von Startplatz 5. Das Team hat sich sehr einheitlich, unisono dargestellt am Wochenende. Man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die aus der Box schreiend wegrennen zum Beispiel. Und was ich sehr interessant fand, war, die 51% Inhaber von Red Bull aus
Ja.
Thailand waren also, sowohl er als auch seine Frau da und haben also auch sichtbar unterm Podium hinter Horner oder neben Horner gestanden.
Das ist
Ja,
es. Normalerweise siehst du die nämlich nicht, diese 51% Teilhabe. Es war immer Dietrich Mateschitz als Leuchtturm, aber
ja.
der 51% Teilhaber, dessen Namen ich mir nie merken kann, der ist eigentlich nie öffentlich in Erscheinung getreten. Jetzt wohl.
Weil er auch um seine Privatsphäre sehr bemüht ist, genau wie die eigentlich auch war, aber ab und zu ist er eben da gewesen. Aber er war schon öfters da. Also die Thailänder waren schon öfters bei den Rennen vor Ort. Und was ich auch sehr interessant fand, Jerry Horner oder Jerry Halliwell, seine Frau, war nicht nur mit vor Ort, also sie ist tatsächlich nach Bahrain geflogen, sondern sie ist Hand in Hand mit ihm ins Fahrerlager eingelaufen, stand Hand in Hand mit ihm unterm Podium und hat auch bei Interviews große Stärke bewiesen, egal was vorgefallen ist, egal, wirklich egal. Hinter diesem Christian Horner steht oder neben ihm steht auch eine starke Frau und für die kann das so oder so nicht einfach sein. Ja, das muss man auch mal sagen. Und die Tatsache, dass sie da ist und nicht sagt hier, Leute, geht mir am A vorbei. spricht dafür, dass sie zu ihm steht, aber auch, dass sie für das Team einsteht. Und ja, also es wird noch ein bisschen spannend. Netflix kann schon jetzt die komplette nächste Saison machen. Irgendjemand kann vielleicht einen Formel-1-Krimi oder eine Formel-1-Soap-Opera oder Seifenoper, wie der liebe Günther gesagt hat, schreiben. Ich denke aber, dieses Wochenende hat noch viel, viel mehr zu bieten gehabt.
Jerry Halliwell, um das nochmal kurz trotzdem aufzugreifen, ist natürlich als ehemaliges Spice Girl, also ein absoluter Superstar der Musikszene, öffentlichkeitswirksame Auftritte gewohnt. Die weiß genau, wie sie sich in Szene setzt und die weiß auch genau, welches Signal sie damit rausgeschickt hat, ganz bewusst sich jetzt an die Seite von Christian Horner zu stellen. Das ist natürlich Symbolpolitik oder Symbolik, die sie ausstrahlt, aber auch ein klares Zeichen natürlich an all diejenigen, die Christian Horner weiterhin diskreditieren möchten. Und was ich noch nicht ganz kapiere, ist der Umkehrschluss nach den Äußerungen von Jos Verstappen. Der sagte, das muss jetzt alles mal ein Ende haben. Und im Prinzip hat Jos Verstappen ja nichts anderes gesagt, als Christian Horner muss weg. Jetzt gibt es dann den Rückschluss. Okay, wenn Christian Horner nicht weggeht, dann wird Max Verstappen, also Jos Sohn, zu Mercedes gehen. Das weiß ich nicht. Würde der freiwillig sagen, mir passt der Teamchef jetzt hier nicht mehr. Also verlasse ich das beste Auto und setze mich in ein Auto, das bestenfalls dritte Kraft ist, bestenfalls, wenn es gut läuft. Nehme also freiwillig ein schlechteres Auto als Sportler. Das weiß ich nicht.
Ich sage dazu zwei Sachen. Erstens zitiere ich Toto Wolff, der darauf angesprochen wurde und sagte, ein Fahrer wird, wenn er kann, und der beste Fahrer sowieso, immer dahin gehen, wo das beste Auto ist. Und das ist eine Tatsache. Und
Also nicht zu Mercedes.
Und den Nebensatz, das sind wir momentan nicht, hat Toto nicht gesagt, aber der stand damit im Raum. Wobei man sagen muss, momentan, denn sie waren es ja zeitweise. Und als sie es waren, ist der Max ja auch nicht zu Mercedes gegangen. Und dann hat natürlich auch die Tatsache, dass vor einigen laufenden Kameras Jos bei Toto Wolff stand und sich mit ihm unterhalten hat am Wochenende, ich glaube mehrmals oder zumindest einmal nach dem Rennen, natürlich dieses Feuer auch noch geschürt, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Aber nochmal, und auch dann möchte ich sagen, unterm Podium, da ging der Max hin und da hat er seine Crew umarmt und dann hat er die thailändischen Inhaber umarmt, dann hat er den Christian Horner umarmt und er hat seinen Manager, den Remor, umarmt und dann hat er kurz den Jos umarmt und ohne da irgendwas interpretieren zu wollen, der Jos hatte ein relativ versteinertes Gesicht, der hat sich nicht so gefreut und ihn angestrahlt und das war auch die kürzeste Umarmung, ohne wie gesagt da irgendwas rein interpretieren zu wollen. Also vielleicht gibt es ja sogar, auch das Spekulationen von Kollegen, die dort vor Ort waren, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, dass es auch vielleicht ein bisschen knirscht zwischen Jos und Max. Auch das könnte ja sein. Wir erinnern uns, der Jos hat den Max als Kind auch mal aus dem Auto rausgeschmissen, also rausgeschmissen, aussteigen lassen, weil es im Rennen nicht so gut lief, so erzählt man sich, und ein paar Kilometer heim laufen lassen. Also vielleicht, es gab ja auch die Situation bei Lewis Hamilton und seinem Manager Papa Anthony,
Genau.
die ja jetzt wieder sehr eng und ein Herz und eine Seele sind, aber nicht mehr geschäftlich verbunden sind, dass irgendwann der Punkt kommt, wo da eine Abnabelung stattfindet. Ob das auch mit reinspielt, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ich bin vorsichtig.
So oder so, Max Verstappen hat das Rennen eindeutig dominiert. Ich sagte es gerade schon, ich war an diesem Wochenende weder in Bahrain noch in Katar beim Auftakt der Sportwagen-WM, wo Mick Schumacher sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat im Alpin, sondern in Dortmund aus Gründen, die einer völlig anderen Motorsportart zugehörig sind. Die Auflösung, warum ich in Dortmund war, wird man relativ bald in einem Podcast bei uns dann hören. Aber durch Zufall sah ich in einer Dortmunder Kneipe dann das Qualifying. Und hab gesagt, okay, das ist jetzt aber erstaunlich, wie knapp Max Verstappen eigentlich nur vor seinen Verfolgern gewesen ist. Im Rennen dann allerdings doch ein völlig anderes Bild. Da hat Max Verstappen mit, ich glaube, 22 Sekunden Vorsprung alle anderen deklassiert. Und alle anderen waren dann in erster Linie
22,457.
Und alle anderen waren dann, Dankeschön, in erster Linie sein eigener Teamkollege Sergio Perez. Und erst danach Ferrari, Mercedes und McLaren, wobei sich Ferrari und Mercedes natürlich auch selbst ein bisschen ins Abseits geschossen haben. Die hatten beide kleinere Nicklichkeiten. Bei Ferrari gab es unterschiedliche Bremstemperaturen, um mehr als 100 Grad überhitzende vordere Bremsen im Vergleich zu den hinteren Bremsen, sodass das Ding dauernd mit rauchenden Colts in die Kurve geschossen ist. Bei Mercedes ist bei Lewis Hamilton ein Sitz gebrochen. Und auch sonst hat der Mercedes dauernd mit Überhitzungserscheinungen zu kämpfen gehabt, sodass der Mercedes auch nie den Zenit seiner Leistung hat abrufen können. Aber selbst dann war die Vorstellung zumindest von Max Verstappen so souverän, dass da, glaube ich, kein anderer dann gerüttelt hätte, auch nach der relativ engen Qualifikation nicht.
Ja, also ich denke, auch auf die eine schnelle Runde sind die Konkurrenzen rangekommen, aber gewonnen hat ja eigentlich ein anderer. Charles Leclerc hat gewonnen. Hat den Fast Pitstop gewonnen, also seine Crew. Sein Boxenstopp war der schnellste von allen, 2,23. Und das Interessanteste ist, der zweitschnellste Boxenstopp, der war auch von Ferrari, Carlos Sainz, 2,27. Zeitgleich mit dem von Max Verstappen. Also Ferrari hat in puncto Boxenstopp offenbar über Winter sehr viele Hausaufgaben gemacht und aufgeholt, denn da waren sie eigentlich nicht immer die schnellsten. Und ich denke auch, dass man hat das im Rennen gesehen, Ferrari hat sich natürlich ein bisschen, sagen wir mal, abgegraben im Sinne von an die Konkurrenz von Red Bull ranzukommen, indem sie sich erstmal, und das fand ich richtig klasse, selbst enorm duelliert haben. Man hat gesehen, Carlos Sainz will sich wirklich für einen Platz, für ein gutes Cockpit im nächsten Jahr empfehlen. Der hat den Leclerc gleich zweimal überholt und hat da auch keine Sekunde gezögert. Hier, ich bin Nummer zwei oder was, von wegen. Und hat dann wohlverdient eben den dritten Platz vor Leclerc nach Hause gefahren.
Ja, gut, Zweikämpfe kosten natürlich immer ein bisschen Zeit, während die anderen beiden vorne frei wegfahren konnten. Aber niemals hat das so viel Zeit gekostet, dass es diese mehr als 25 Sekunden Rückstand erklären würde, sondern das war ganz klar Auto. Okay, einen Teil kannst du runterbrechen auf diesen Offset von 100 Grad bei den Bremstemperaturen, ja. Aber sonst ganz offensichtlich über die Konstanz, über die Longruns waren die Ferrari längst nicht so stark, wie wir das nach dem Test erwartet hätten. Da hat Red Bull allen anderen gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, aber du hast ja schon angedeutet, Probleme. Eben Charles Leclerc hat während des Rennens mehrfach gefunkt. Wenn er gebremst hat, hat das Auto nach rechts gezogen. Oder nach links? Ich weiß. Also auf jeden Fall auf eine Seite. Ich meine, es war rechts. Also das Auto hat sich verzogen, wenn er gebremst hat. Jetzt stell dir das in deinem eigenen Privatauto vor. Dann traust du dich irgendwann auch nicht mehr so richtig in die Kurven zu gehen. Ja, die Jungs trauen sich, die machen das. Aber es ist halt nochmal A, ein Risiko und B, natürlich kannst du damit nicht volle Kanne fahren. Also auch da Probleme. Und das finde ich halt das Interessante. Offenbar gab es bei Red Bull keine oder fast keine Probleme, aber dahinter gab es bei McLaren gab es Probleme, bei Ferrari gab es Probleme, bei Mercedes gab es Probleme, Aston Martin ebenso. Mike Crack, von dem habe ich auch ein Exklusivinterview nach dem Rennen, der wollte sich eigentlich gar nicht richtig äußern zu dem Thema Konkurrenzfähigkeit und sagte immer, wir müssen es jetzt mal untersuchen, was da bei uns los war. Das Interessante ist ja, nach den Trainings hatte Fernando Alonso so gesagt, ja, nee, nicht so. Ich schaue gerade mal, wo war er in den Trainings? Moment, Moment, meine Notizen. Also Alonso, erstes Training, fünfter, zweites Training, dritter. Und drittes Training, zweiter, eigentlich gar nicht so schlecht. Und trotzdem hat er sich so ein bisschen abgeschrieben. Dann kam die Quali, Alonso Startplatz 6. Da war er relativ überrascht, sagte, ui, die sind besser, als ich gedacht hatte. Im Rennen lief dann erstmal nicht so mega super für ihn. Und am Schluss wurde er Neunter vor Lance Stroll, der Zehnter wurde. Und da muss man dem Stroll sagen, er hat Plätze gut gemacht.
Ja, aber trotzdem ist halt die Frage, was heißt das Ganze jetzt für das Kräfteverhältnis? Aston Martin ist ganz sicher in dieser erweiterten Spitzengruppe hinter Red Bull. Da zähle ich mal jetzt Ferrari, Mercedes, McLaren und Aston Martin dazu. Ist Aston Martin ganz sicher die Enttäuschung des Wochenendes? McLaren war nicht dran. Ferrari und Mercedes phasenweise mal gleich auf, dann aber letztlich Mercedes auch wieder hinterdrein gegenüber den Roten. Ist das ein realistisches Kräfteverhältnis? Also Red Bull erste Liga mit Verstappen Liga 1A, Perez Liga 1B. Und dann dieses Pulk dahinter mit Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin. Und dahinter dann die Abteilung Not gegen Elend mit Williams, Haas und Alfa Tauri oder wie die jetzt heißen.
Du hast da erst, also kommen wir zu dem Best of the Rest, zum zweiten Paket danach, weil da hast du jemanden vergessen, der meiner Meinung nach Fahrer des Tages hätte werden sollen. Wobei Carlos Sainz das auch hätte werden können. Und ja, weiß gar nicht, wer es am Ende geworden ist. Was war Sainz?
Keine
Fahrer des
Ahnung.
Tages? Nee, ich glaube, es war, ja, ich glaube, es war Sainz.
Eine Auszeichnung, die mir
Sorry,
völlig
ich habe
egal ist,
leider
weil
am Ende
sie
nicht
keinerlei
mehr
Wert hat.
mitverfolgt. Aber jein zu deiner Einschätzungsfrage. Denn Bahrain, ganz spezielle Strecke. Reifenmordend, haben wir ja in der Vorschau schon besprochen. Hast du ja auch im Magazin Pitwalk schon öfters geschrieben. Und auch ganz speziell mit dieser Kurve 10, 11. Dann nächstes Wochenende Saudi. Wieder spezielle Strecke mit dieser mega schnellen Geraden. Es ist ein Stadtkurs, es ist wieder eine Strecke, die dem einen mehr, dem anderen weniger liegen wird. Auch das haben wir letztes Jahr gesehen. Dann kommt Australien, Melbourne, der Albert Park, auch wieder speziell eine Semi-Stadtkurs, keine permanente Rennstrecke. Dann kommt Suzuka, Megastrecke, Fahrerstrecke und so weiter. Vier Rennen, die ersten vier Rennen, die wahrscheinlich unterschiedlich ausgehen werden, hinter den Red Bull vermute ich jetzt mal. Und dieses Paket eben, was du gerade angesprochen hast, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, durcheinanderwürfeln kann und wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es in diesem Paket extrem spannend wird, extrem heiß zur Sache gehen wird und uns tolle Rennen bescheren wird, wenn die Kameras draufbleiben. Das zu dem Teil. Zu dem nächsten Teil hast du eben nicht erwähnt, Platz 11, Zhou Guanyu, der Chinese im Sauber, sage ich jetzt mal, das Team heißt offiziell Steak F1 Kick. Steak F1 Team Kick Sauber. Und ja, Daniel Ricciardo war dann aber erst hinter Kevin Magnussen, 13. im Visa Cash App RB F1 Team.
Sehr gut. Ich habe aber auch
Kurz.
jemand anders noch nicht erwähnt, nämlich Nico Hülkenberg, der zu meiner großen Verblüffung in der Dortmunder Sportsbar plötzlich in Q3 aufgetaucht ist, wo alle Welt gesagt haben, entweder Alpine oder Haas, das sind die Letzten. Und jetzt kommt der vermeintlich Letzte, also einer der vermeintlich vier Letzten, Nico Hülkenberg, und kommt in Q3. Wie geht denn sowas?
Hat er stark gemacht, gutes Timing, gut hingekriegt. Und der Nico war schon immer ein starker Qualifahrer. Der Haas schien auf die eine Runde gut zu sein, wobei Magnus nur 15. war. Aber dieses Feld eben dahinter, es liegt so eng zusammen, da sind 2 Zehntel gleich mal schon 6, 7, 8 Plätze, sowas. Ne? Das ist natürlich auch Glückssache da so ein bisschen. Und ein Zehntel ist schon echt wenig. Und habe mich sehr gefreut für den Nico. Leider ist er beim Start Crash, oder ein richtiger Crash war es ja nicht. Aber also Bottas wurde von hinten
Ja, genau.
angeschubst.
Wer war denn das eigentlich? Wer hat denn da jetzt Hülkenberg da die Petersilie verhagelt?
Genau, Bottas, Entschuldigung, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Übrigens hier, Dank an meinen Kunden von Radio Dresden für die schicke Tasse. Ist ja, du weißt ja, ich mache ja Radio und für die habe ich das Günther Steiner Interview auch gemacht. Bottas ist gut nach vorne gekommen beim Start. Er ist richtig vorbeigeschossen, hat Plätze gut gemacht, wurde dann aber angerempelt von hinten und ist dabei in den Hülkenberg reingeschoben worden. So hat sich für mich dargestellt. Und ja, dann hatte Hülkenberg eben auch nochmal, wurde weitergerempelt, musste an die Box kommen. Das hat ihn natürlich enorm viel Zeit gekostet und da ist er richtig weit nach hinten gefallen. Und der konnte sich danach einfach nicht mehr wieder richtig erholen.
Aber das muss ja trotzdem für das Haas-Team ein Befreiungsschlag gewesen sein, zumal nach dem ganzen Winter. Der Rauswurf von Günther Steiner, mit dem du ja gerade dankenswerterweise noch gesprochen hast, Günther Steiner rausgekegelt, einen ehemaligen Chef von einstmals Takuma Sato in der britischen Formel-3-Meisterschaft dann als neuen Teamchef etabliert, einen weitgehend unbekannten Japaner, der das Team anders führt, als Günther Steiner es führt, aber trotzdem immer noch natürlich den vermutlich kleinsten Etat zur Verfügung hat, die geringste Manpower zur Verfügung hat, den geringsten Entwicklungsaufwand betreiben kann. Und trotzdem, trotz dieser Verkettung unglücklicher Umstände im Rennen dann, hat Hülkenberg gezeigt, man ist eben doch nicht völlig auf verlorenen Posten, anders als beispielsweise Alpine, bei denen überhaupt nichts zusammengelaufen ist, kann also Haas sich selbst aus dieser Gruppe Not gegen Elend lösen und ins Mittelfeld reinfahren.
Werden wir sehen. Ich denke, auch das wird streckenabhängig sein. Das wird natürlich auch hülkenbergabhängig sein. Ich sehe jetzt einfach mal den Nico als den stärkeren der beiden Fahrer in dieser Situation. Ich denke, dieses, also wir haben einmal, wie du sagst, 1A, 1B. Dann haben wir dieses starke Paket, von dem ich mir viel coole Action auf der Rennstrecke erwarte. Vielleicht lassen wir einfach Red Bull eine Runde später losfahren und dann wird es richtig gut. Cool. Und dann haben wir dieses ab Platz 10 sowas, dieses Mittelfeld. Und es ist ja auch erstaunlich, dass beim allerersten Grand Prix des Jahres nicht ein einziges Auto ausgefallen ist. Die sind alle ins Ziel gekommen.
Gab's
und dann
nie,
haben wir
ne?
eben dieses Paket. Und ja, Williams und Alpine, wobei Williams sicherlich auch sich wieder da rappeln kann. Der Albon war 15. im Rennen, noch vor Hülkenberg. Alpine ist, glaube ich, wirklich Enttäuschung und enttäuscht. Aber auch da hat es ja so viel Wechsel und Änderungen gegeben. Da muss ich das vielleicht auch einfach erstmal einspielen. Ich denke, da werden wir auch, wenn die Kameras draufhalten, auch da einiges Gutes sehen an Action.
Es geht jetzt schon am kommenden Wochenende weiter in Saudi-Arabien. Das heißt, das ganze Feld ist natürlich im Nahen Osten geblieben. Die Rennstrecke hat einen völlig anderen Charakter, du sagtest es schon. Aber damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, in dem wir da noch eine Vorschau bringen auf Saudi-Arabien. So viel zunächst einmal. Bin gespannt, was sich bis dahin noch alles tut in Sachen Enthüllungen rund um Christian Horner und sonstige Sachen. Wir hören uns bald wieder mit der Vorschau auf Saudi-Arabien. Auf, tschüss.
Es geht so schnell, oder?
Ja.
Der Günther sagte bei mir im Interview auch, ja, am Sonntag. Und dann, ach nein, es ist ja Samstag.
Genau.
Auch in Saudi fahren wir ja wieder am Samstag. Und übrigens zu deinem Thema, was du sagtest, Günther Steiner und Haas, da hat er mir in meinem Podcast noch, der ist ja unterstützend, ich spreche auch immer mit Lukas, unserem Pitwalk-Fotografen, hat er mir auch noch erzählt, wie das alles abgelaufen ist.
Also den auch nochmal anhören, deinen Podcast Stracke an der Strecke, und wir hören uns wieder gegen Ende der Woche mit der Vorschau auf Saudi-Arabien. Jetzt habe ich es. Bis bald.
Ich freue mich drauf.
Das war's also von der Formel 1 aus Bahrain. Seid gespannt, was noch diese Woche an weiteren Pitcast-Enthüllungen auf euch wartet. Da geht's nicht nur um die Formel 1. Wir werden uns natürlich auch noch mit der Abu Dhabi Desert Challenge beschäftigen und mit der Sportwagen-WM in Bahrain, in Katar. Und dazu gibt's dann im Laufe der Woche noch einen Extra-Podcast mit dem, was ich gerade gesagt habe, was ich in Dortmund an Spektakulärem aus dem deutschen Motorsport erfahren habe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reingucken und Reinhören, euer Norbert Okenga. Okay.